Die unter euch, die letzten Sonntag schon hier im Gottesdienst waren, die wissen, dass ich eine längere Predigtreihe begonnen habe. So, das Oberthema dieser Predigtreihe ist das Verständnis, das wir von Gemeinde haben. Und der Gedanke dabei ist, dass unser Gemeindeverständnis ja nicht nur irgendwie, ja, wie soll ich sagen, eine theologische Theorie ist, so irgendwie aus dem Elfenbeinturm, sondern das hat ja ganz konkrete und praktische Auswirkungen darauf, wie wir Gemeinde leben. Also da geht es um solche Fragen wie, was ist uns eigentlich wichtig? Oder im Umkehrschluss, was ist uns nicht wichtig und deswegen machen wir es auch nicht? Oder wie wollen wir eigentlich die Dinge machen, die wir in der Gemeinde machen? Und wie gesagt, darüber will ich mir gern so in einigen meiner kommenden Predigten mit euch zusammen Gedanken machen. Ich orientiere mich da so ein bisschen an einem Bild, das die Bibel immer wieder gibt von Gemeinde. Das ist das Bild vom Haus aus lebendigen Steinen. Und der Plan ist, dass es in dieser Predigtreihe, Achtung festhalten, insgesamt ungefähr, nämlich ungefähr, dass es insgesamt 12 Teile geben wird. Wobei es auch immer wieder Unterbrechungen gibt in der Reihe. Aber keine Sorge, also jeder Teil ist auch für sich genommen sinnvoll und nachvollziehbar und man muss jetzt nicht irgendwie Teil 2 noch ganz konkret im Hinterkopf haben, um Teil 11 verstehen zu können. Und ich lade euch einfach ein, lassen wir uns so ein Stück weit darauf ein, rauszufinden, was Gott zum Thema Gemeinde zu sagen hat. Vielen Dank. Ja, und heute kommt der zweite Teil in unserer Reihe und das heutige Thema hat ganz viel mit einem Bild zu tun, das wir hier gleich sehen werden, hoffe ich. Genau, ich denke mal, wir kennen dieses Bauwerk alle. Das ist der schiefe Turm von Pisa. Und ja, was ist das Problem? Beziehungsweise ich meine, das Problem ist ziemlich offensichtlich, aber was ist die Ursache des Problems? Und ich habe mich mal belesen und rausgefunden, es gibt Untersuchungen inzwischen, dass dort, wo der Turm heute steht, in der Zeit der Antike ein Hafenbecken war, das dann irgendwann auch in der Zeit der Antike versandet ist. Also das war nicht mehr so offensichtlich zu erkennen, dass da ein Hafenbecken war. Und das Fundament dieses Turms ist so gebaut, dass sozusagen die Hälfte auf Grund steht, der früher mal eben Ufer war, also irgendwie ja, Ufer eben. Und die andere Hälfte des Fundaments steht eben auf diesem Sand, wo früher das Hafenbecken war. Also der Boden ist nicht gleichmäßig hart und dadurch sinkt dieser Turm auf der einen Seite stärker ein als auf der anderen. Und das Fundament ist eben nicht so konstruiert, dass es dieser Ungleichheit Rechnung trägt. Und dadurch gerät dieser ganze Turm in Schieflage. Und es ist enorm viel Aufwand notwendig, um den zu retten. Eigentlich sozusagen, wenn man das jetzt rein wirtschaftlich ausdrückt, viel mehr als dieser Turm erstmal wert ist. Aber eben nur so kann man ihn vor dem Einsturz oder vor dem Abriss bewahren. Ja, das Fundament eines Gebäudes ist meistens nicht so direkt sichtbar. Aber wie wir alle wissen, ist das naturgemäß der allererste Abschnitt, der beim Hausbau kommt. Logisch, es ist ja im wahrsten Sinne des Wortes grundlegend. Und wenn es beim Fundament irgendwelche Probleme gibt, wie wir eben hier sehen, gefährdet es das gesamte Gebäude. Und unter Umständen kann man bei aller Mühe nichts mehr machen, um das Gebäude zu retten. Und deswegen macht es absolut Sinn, dass wir uns Gedanken machen, was ist eigentlich das Fundament von diesem Haus aus lebendigen Steinen. Und darüber will ich heute gern sprechen. Grundlage des Ganzen ist ein Text aus dem 1. Korintherbrief. Und ja, lasst mich euch so ein Stück weit mit reinnehmen, worum es da eigentlich vom Hintergrund her geht. In der Gemeinde in Korinth gab es Spaltungen, weil es da eben mehrere Leute gab, die offensichtlich einen prägenden Einfluss hatten in der Gemeinde. Da gab es unter anderem den Paulus, aber auch einen Mann namens Apollos, von dem wir nicht so sehr viel mehr erfahren, außer dass er eben offensichtlich viel Einfluss hatte in der Gemeinde. Und jetzt gab es in dieser Gemeinde in Korinth einzelne Gruppen, von denen manche gesagt haben, ja, aber wir gehören zu Paulus. Und andere haben gesagt, aber wir gehören zu Apollos. Und das hat zu Spaltungen in der Gemeinde geführt. Und Paulus hat dann empfunden, dass es notwendig ist, den Korinthern mal eine deutliche Ansage zu machen, worauf es in der Gemeinde eigentlich ankommt. Und da schreibt Paulus im 1. Korintherbrief, da kannst du mal, genau, könnt ihr auch selber aufschlagen, wenn ihr eine Bibel dabei habt, 1. Korinther 3, Vers 5 und dann nochmal die Verse 9 bis 11. Da schreibt Paulus den Korinthern: Wer ist denn Apollos und wer ist Paulus, dass ihr euch unseretwegen streitet? Wir sind doch nur Diener. Durch uns hat Gott euch zum Glauben geführt. Jeder von uns tat die Arbeit, die der Herr ihm auftrug. Und ich überspringe ein paar Verse und Paulus fährt fort. Wir arbeiten Hand in Hand an derselben Sache als Menschen, die zu Gott gehören. Ihr seid Gottes Acker, sein Bauwerk, nicht unseres. Aufgrund der besonderen Gnade, die Gott mir schenkte, habe ich als weiser Bauherr das Fundament gelegt. Nun bauen andere darauf auf. Doch wer auf diesem Fundament aufbaut, muss sorgsam vorgehen. Denn niemand kann ein anderes Fundament legen als das, das schon gelegt ist. Jesus Christus. Es kann in der Gemeinde kein anderes Fundament gelegt werden als Jesus. Oder im Umkehrschluss, wenn Jesus nicht das Fundament dieses Hauses aus lebendigen Steinen ist, dann ist das Haus in Gefahr, irgendwie zusammenzustürzen. Oder, dieses Haus ist vielleicht irgendwie irgendwas, aber es ist jedenfalls nicht Gemeinde, wie Gott sie sich gedacht hat, als er die Idee hatte, Gemeinde so als, als Prinzip, als Weg, wie wir gemeinsam Jüngerschaft leben, in Existenz zu rufen. Und wenn ihr euch nochmal erinnert, oder wenn ihr nicht da wart, sozusagen als kurzen Anstoß, was war so eine der wesentlichen Ideen von Gott, wenn es um Gemeinde geht? Gott hat gesagt, durch Gemeinde soll sichtbar werden, dass Jesus zwei Gräben überwunden hat. Der eine, das ist der Graben zwischen Gott und uns Menschen, durch das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Durch diesen stellvertretenden Opfertod ist der Graben zwischen Gott und Menschen überwunden. Und der zweite Graben, das ist der Graben zwischen uns Menschen. Paulus schreibt im Galaterbrief, es gibt vor Jesus und in Jesus keinen Unterschied in der Wertigkeit, ob du Mann oder Frau bist, ob du arm oder reich bist, ob du gebildet oder ungebildet bist, ob du Sklave oder frei bist. Das war damals ein bisschen akuter, als es heute ist, diese Frage, zumindest hier bei uns. Und in Jesus ist auch dieser Graben überwunden zwischen Standesunterschieden, zwischen dem, was du von Geburt aus mitbringst und all diesen Sachen. Und Gott sagt, in Gemeinde sollen all diese Dinge für alle Welt, für die sichtbare und unsichtbare Welt erkennbar werden. Und das Entscheidende für heute ist, nur wenn das Fundament von Gemeinde im wahrsten Sinne des Wortes nicht von dieser Welt ist, wenn es nicht das Ergebnis ist von menschlichen Möglichkeiten und menschlichen Anstrengungen, nur dann wird die Welt erkennen, dass es bei Gott was zu finden gibt, was es sonst nirgendwo auf der Welt gibt. Aber was bedeutet das konkret, dass Jesus das Fundament der Gemeinde ist? Also wie sieht das aus? Wie setzt man das um? Was müssen wir tun, um Jesus zum Fundament der Gemeinde zu machen? Paulus schreibt hier in dem Text im 1. Korinther, den wir gemeinsam uns angeguckt haben: Die Eigentümer dieses Hauses aus lebendigen Steinen sind nicht die Steine selber. Und auch diejenigen, die Gott als Leiter einsetzt, denen gehört dieses Haus genauso wenig. Sondern er sagt hier, ihr seid Gottes Bauwerk, nicht unseres. Und das bedeutet, Jesus ist gleichzeitig Fundament des Hauses und er ist das Haupt, er ist der Besitzer dieses Hauses. Jesus gehört die Gemeinde. Und wenn sie Jesus nicht gehört, dann ist sie keine Gemeinde, wie Gott sich das eigentlich gedacht hat. Und was man hier so ein Stück weit merkt, ist, dass dieses Bild vom Haus und vom Fundament, so das aus dem natürlichen Bereich kommt, an dem Punkt ja gar nicht so leicht eins zu eins auf Jesus und die Gemeinde übertragen werden kann. Man ist ja immer so, jedes Bild hinkt auch ein Stück weit. Und hier kommen wir an eine Stelle, wo sozusagen dieses Bild nicht 1:1 übertragbar ist. Nämlich, wenn ich im natürlichen Bereich ein Haus baue, dann erwarte ich schon, dass diese ganze Sache mit dem Fundament und alles, was darüber rausgeht, irgendwie berechenbar ist, dass es beherrschbar ist. Und immer, sicher bin ich nicht derjenige, der das kann, aber ich erwarte doch zumindest, dass der Architekt und der Bauingenieur, dass die wissen, was sie da tun und dass es nicht irgendwo hinterher große Überraschungen gibt oder unvorhergesehene Dinge. In diesem Sinne sollte Hausbau hoffentlich eine berechenbare, beherrschbare Sache sein, wenn du dir einen guten Architekten gesucht hast. Ich habe mal so im Vorfeld ein bisschen recherchiert, was gibt's denn sonst noch für schiefe Türme, außer den in Pisa. Und ich bin auf eine Kirche in Thüringen gestoßen, in Bad Frankenhausen. Da gibt's auch Probleme mit dem Fundament. Und was ich da ganz spannend fand, ist, dass offensichtlich all diese Dinge so präzise berechenbar sind, dass die Statiker sagen, also wenn dieser Kirchturm nicht vorher abgerissen werden sollte, dann wird die Kirche im Jahr 2092 einstürzen. So präzise kann man das offensichtlich sagen. Ob es dann wirklich so kommt, keine Ahnung. Manche von uns werden es erleben, vielleicht, hoffentlich. Aber zumindest mal sind sich die Statiker sicher genug, um diese Vorhersage machen zu können. So berechenbar ist offensichtlich heutzutage alles, was so mit Fundament und Statik im natürlichen Bereich passiert. Und diese Berechenbarkeit, diese Beherrschbarkeit, das gibt uns natürlich auch ein ganzes Stück weit ein Gefühl von Sicherheit. Na, ist doch logisch, ich gebe doch nicht Hunderttausende von Euro aus, um ein Haus hinzustellen, wenn ich mir denke, naja, da muss ich aber mal gespannt sein, ob das Ding hinterher stehen bleibt und wenn es zusammenfällt, ob ich dann drunter liege, will ich schon ganz gern vorher wissen. Es gibt uns Sicherheit. Und jetzt ist die Sache die, Jesus ist eine lebendige Person. Dieses Fundament, das Haus aus lebendigen Steinen, ist selber lebendig. Jesus hat Gefühle, die wir verletzen können. Jesus hat einen Willen, dem wir entsprechen können oder dem wir zuwiderhandeln können. Jesus hat eine Meinung zu den Dingen, die so passieren auf dieser Welt. Jesus agiert, Jesus reagiert. Und die Herausforderung ist, Jesus ist einfach für uns nicht beherrschbar. Der ist souverän, der tut, was er für gut und richtig hält. Und das bedeutet, Jesus sprengt immer wieder unsere menschlichen Pläne. Jesus sprengt immer wieder diese Denkschubladen, in die wir versuchen, ihn reinzupassen, eben weil es uns Sicherheit gibt. Und die entscheidende Frage ist also, sind wir bereit, das zuzulassen, dass Jesus Herr der Gemeinde ist? Weil das in der Praxis immer wieder ja zu ziemlich konkreten Herausforderungen führt. Lasst mich da einfach ein paar Beispiele geben. Wenn Jesus der Herr der Gemeinde ist, dann hat Jesus das Recht, Dinge zu tun, die wir so gar nicht geplant haben. Vielleicht kennst du selber das Gefühl, du kommst irgendwie mit Gästen in den Gottesdienst, irgendwelche Freunde von dir, Nachbarn, Familie, und das sind vielleicht Leute, die Jesus noch nicht kennengelernt haben oder auch so mit dem ganzen Thema Kirche und Glauben nicht so viel am Hut haben. Und du sitzt dann irgendwie drin in diesem Gottesdienst und denkst, Jesus, es wäre schön, wenn jetzt heute in diesem Gottesdienst nicht irgendwas Abgefahrenes passiert, was mich dann hinterher ganz schön in Erklärungsnot bringt. Oder? Schon mal so gegangen? Also mir ist es schon so gegangen, dass ich so in Gottesdiensten drinnen gesessen habe. Und klar, nicht alles, was so Land auf Land ab in Gemeinden an abgefahrenen Dingen passiert, kommt von Gott. Das muss man auch einfach mal so sagen. Aber wenn Gott aktiv wird, dann passiert es eben auch immer wieder, dass krasse Sachen passieren. Dass Sachen passieren, die ich nicht einfach so weg erklären kann. Dass es Sachen gibt, wo Leute, die Gott nicht kennen, mit der Stirn runzeln und sagen, was ist denn das jetzt bitte? Und die Frage ist, sind wir bereit, sowas zuzulassen? Sind wir bereit, Gott den Raum zu geben, Dinge zu tun, die wir so nicht geplant haben? Anderes Beispiel. Können wir akzeptieren, dass Jesus für uns nicht verfügbar ist? So in dem Sinne von, dass wir nicht machen können, dass Jesus aktiv wird. Das ist sozusagen das gegenteilige Problem. Nicht, dass Jesus Dinge tut, die wir vielleicht irgendwie gar nicht wollen, sondern dass wir eigentlich gerne hätten, dass Jesus was tut und er tut's nicht. Und deshalb ist die Frage, können wir das akzeptieren, dass Jesus nicht verfügbar ist? Und sind wir bereit, darauf zu verzichten, irgendwelche Dinge dann so mit menschlichen Möglichkeiten zu produzieren oder zu versuchen zu produzieren, die eigentlich sein Part sind? So ein Vorbild in dieser Hinsicht ist für mich John Wimber, so der, wenn man so will, der Gründervater der Vineyard-Bewegung. John Wimber hat in den 80er und 90er Jahren in Deutschland große Konferenzen veranstaltet, auch anderswo auf der Welt. Also er war da halt sozusagen der Hauptredner bei diesen Konferenzen. Und ein fester Bestandteil dieser Konferenzen waren auch immer die Ministry-Zeiten. Also es ist so vom Grundprinzip her also eigentlich der gleiche Gedanke wie unsere Ministry-Zeiten hier im Gottesdienst. Und die Ministry-Zeiten bei diesen Wimber-Konferenzen, das waren ganz oft so Zeiten, wo wirklich krasse Zeichen und Wunder passiert sind, wo Menschen geheilt wurden, wo Gott gesprochen hat, wo ja geistlich gesehen im besten Sinne die Post abgegangen ist. Und das hat auch immer wieder dazu geführt, dass Leute teilweise wirklich von weit her zu diesen Konferenzen gekommen sind, weil sie einen Hunger danach hatten, Gott auf diese Art und Weise zu erleben. Und dann ist es aber eben auch manchmal vorgekommen, dass solche Ministry-Zeiten eben begonnen haben und irgendwie ist so gefühlt nichts passiert. Und ich kenne das schon so, sage ich mal, als Leiter einer, ich sag mal, im Vergleich überschaubaren Gemeinde, wenn du so dastehst und sagst, yeah, und jetzt laden wir Gott ein und du hast das Gefühl, es passiert nichts. Das geht ganz schnell, dass du dich da ganz schön unter Druck fühlst und irgendwie so in der Versuchung stehst, jetzt irgendwie rumzueiern und zu sagen, ja gut, jetzt müssen wir aber irgendwie was machen und die Leute müssen doch das Gefühl haben, hier, es passiert was und es lohnt sich. Und dann versetze ich mich so in den John Wimber rein, der ja wusste, da sind Leute teilweise hunderte von Kilometern und noch weiter extra dahergefahren, um diese Ministry-Zeit zu erleben. Ja, und John Wimber war dann souverän genug, sich auch einfach so vor die Konferenz zu stellen und zu sagen, he doesn't show up tonight. Heute zeigt er sich nicht. Gehen wir nach Hause. War die Veranstaltung vorbei. Und das beeindruckt mich ganz schön, diese Versuchung zu widerstehen, diesem Druck zu widerstehen. Was denken die Leute? Wie können wir jetzt irgendwie machen, dass Gott was tut? Und auch hier ist wieder die Frage, sind wir bereit dazu, immer wieder dieses Risiko einzugehen, uns in Situationen zu begeben, wo wir nicht in der Hand haben, ob Gott was tut oder nicht? Oder vermeiden wir solche Situationen, damit wir uns nicht hinterher irgendwie vorne stehen und diesem ja vermeintlich unangenehmen Druck ausgesetzt sind? Und eine weitere Frage, die sich da anschließt an uns als Gemeinde, sind wir auch bereit, es sozusagen nicht zu bestrafen, wenn andere in der Gemeinde, die eben jetzt für irgendeine Veranstaltung Verantwortung haben oder so, diesen Mut haben, sich solchen Situationen auszusetzen, die Gemeinde solchen Situationen auszusetzen. Was meine ich mit bestrafen? In Anführungszeichen, damit meine ich so drin zu sitzen, so ein bisschen mit den Augen zu rollen, naja, Satz mit X. Oder sozusagen, er ist ja ein toller Leiter, macht hier große Ministry-Zeit und dann passiert nichts, ob der so gesalbt ist. Und in diesem Sinne haben wir das schon auch als gesamte Gemeinde in der Hand, ob wir auch hier Jesus Herr der Gemeinde sein lassen, ob wir ihn souverän sein lassen oder ob wir diese Situation vermeiden, ob wir versuchen, menschlich was zu produzieren, was seine Aufgabe wäre. Können wir das akzeptieren, dass Gott selber entscheidet, ob er in Erscheinung tritt, ob er aktiv, sichtbar aktiv wird oder ob er das eben auf subtilere Arten tut? Letztes Beispiel, was es bedeutet, Jesus als Fundament der Gemeinde zu haben. Können wir akzeptieren, dass Jesus heute vielleicht andere Pläne mit uns als Gemeinde hat, als er das, was er sich vor 5 Jahren hatte oder vor 10 Jahren oder vor 100 Jahren, wenn die Gemeinde alt genug ist? Sind wir dort bereit, dem immer wieder nachzuspüren? Jesus, was willst du eigentlich hier und heute? Schön, cool, alles, was in der Vergangenheit passiert ist. Aber Jesus, was willst du hier und heute mit uns als Gemeinde? So mit allen, sage ich mal, Risiken, die das auch mit sich bringt. Vielleicht sagt uns Jesus was, wo wir sagen, boah, das kann ich jetzt aber momentan gerade echt schwer sehen. Also wie soll denn das Realität werden? Irgendwelche großen Visionen oder Sachen, die viel Geld kosten. Oder vielleicht sagt uns Gott irgendwas, wo man sagt, das kann ich jetzt irgendwie erstmal gar nicht so ohne weiteres rational begründen. Also es ist ja immer schön, wenn das Reden das sich so paart mit vernünftigen Argumenten, wo du sagst, naja, das ist ja jetzt für jeden nachvollziehbar. Aber vielleicht sagt Gott was, wo du sagst, naja, da musst du aber schon ganz schön Glauben haben, um wirklich danach zu handeln und zu tun, was du da eben von Gott wahrgenommen hast. Oder vielleicht bedeutet es, dass das, was Gott uns sagt, dort auch einfach liebe Gewohnheiten aufzugeben. Sachen, die wir schon immer so gemacht haben und die wir echt schätzen. Und Gott sagt, ich habe aber eigentlich heute was anderes mit euch vor. Es beginnt ein neuer Abschnitt, wie auch immer. Und bei all dem ist es ja so, dass wenn es so um das Reden von Gott geht, du ja immer wieder in so Situationen kommst, dass du sagst, ja, irgendwie habe ich jetzt hier keine absolute Sicherheit, ob ich Gott wirklich richtig gehört habe. Also es ist ja eher selten, dass da irgendwie der Engel des Herrn nachts vor deinem Bett steht und dir die Schriftrolle überreicht und du kannst es dann dort schwarz auf weiß nachlesen, sondern es ist immer so ein Ringen drum, was sagt uns Gott, haben wir das richtig gehört, prüfen, drüber beten, nochmal prüfen, sprechen mit Leuten. Und oft haben wir einfach nicht diese absolute Sicherheit, ob wir da wirklich das Reden Gottes gehört haben. Und dann kommt irgendwas, was so herausfordernd ist. Tu was, was mehr Geld kostet, als du hast und wo jeder vernünftige Mensch sich an den Kopf greift und sagt, du bist doch bekloppt und wo du alles aufgeben musst, was dir lieb geworden ist. Räumen wir Jesus dieses Recht ein, so zu uns zu sprechen als Gemeinde oder sagen wir, hoppla, also das geht jetzt aber eigentlich zu weit. Jesus Herr sein zu lassen, das ist immer wieder ein echter Schritt aufs Wasser. In deinem ganz persönlichen Leben, aber auch genauso im Leben, in der Entwicklung einer Gemeinde. Und eine Sache, die, glaube ich, so hier ganz deutlich wird, ist, wenn Jesus das Fundament der Gemeinde ist, dann stellt uns das auch immer wieder vor die Herausforderung, dass vieles, was Jesus sagt, uns auch aus unserer Komfortzone rausholt, Sicherheit in Frage stellt, uns in Situationen bringt, die wir nicht berechnen und beherrschen können. Und deshalb sind Gemeinden auch in einer sehr realen Gefahr, andere Dinge zum Fundament werden zu lassen als Jesus selber. Und das können Strukturen sein, das können Veranstaltungen sein, das können Traditionen sein, die man als Gemeinde pflegt, das kann irgendwie eine bestimmte Theologie sein, die man in der Gemeinde hochhält oder was auch immer, aber all das sind Dinge, die beherrschbar sind, die berechenbar sind, wo wir mit unserer Erfahrung ganz gut wissen, wie wir es eigentlich machen, damit es klappt. Und das Ding ist, ich bin ehrlich davon überzeugt, dass niemand, der so den Wunsch hat, Jesus wirklich nachzufolgen, sich irgendwann mal hinstellt und sagt so, ich treffe jetzt mal die bewusste Entscheidung, also mein beschaulicher Gemeindebetrieb, der ist mir eigentlich wichtiger als das, was Jesus will. Ich glaube nicht, dass jemand, der Jesus nachfolgen will, eine Entscheidung auf diese Art und Weise bewusst trifft. Aber ich glaube gleichzeitig auch, dass niemand, der seine Familie liebt, sich irgendwann mal hinsetzt und eine bewusste Entscheidung trifft, weißt du, eigentlich ist mir meine Karriere wichtiger als diese Familie. Und die Wahrheit ist, es passiert in diesem Land jedes Jahr tausendfach, dass Menschen de facto in ihrem real existierenden Alltag genau diese Entscheidung treffen. Dass ihr Wunsch, eigentlich soll meine Familie an erster Stelle sein, nicht dem entspricht, was im realen Alltag tatsächlich passiert. Und ich denke, das ist genau die gleiche Gefahr, in der wir als Gemeinde stehen, dass sich dort was einschleicht, was letztlich dazu führt, dass nicht mehr Jesus das Fundament der Gemeinde ist, sondern all die vielen Dinge, die wir beherrschen können, die wir berechnen können, die uns Sicherheit geben. Und deswegen müssen wir als Gemeinde wachsam sein. Paulus schreibt ja ganz ausdrücklich, hey, seid sorgsam, ihr, die ihr Gemeinde baut. Ja, ich weiß, es gibt eine Stelle, wo Jesus sagt, ich baue die Gemeinde, und da kann man sich jetzt viel über Spitzfindigkeiten streiten auch, aber der Punkt ist, ihr, die ihr irgendwie damit zu tun habt, Gemeinde zu gestalten, in der Gemeinde aktiv zu sein, Verantwortung zu übernehmen, egal auf welchem Level, seid sorgsam, habt Sorge an diesem Punkt. Sonst schleicht sich das ganz schnell ein, dass Jesus nicht mehr das Fundament ist und wir merken das möglicherweise überhaupt nicht mal. Was ich damit sagen will, ist eigentlich nur Folgendes. Strukturen, Veranstaltungen, Traditionen, bestimmte Lehren und all diese sogenannten berechenbaren und beherrschbaren Dinge, das sind an sich wirklich gute und hilfreiche Sachen. Wenn uns diese Dinge helfen, zu erkennen, was Jesus hier und heute von uns will. Wenn diese Dinge dazu dienen, einen Freiraum für Jesus zu schaffen und nicht einen Zaun um ihn rumzubauen, eine Schublade, in der wir ihn stecken und in die wir ihn reinzähmen können. Wenn uns all diese Dinge helfen, sichtbar zu machen, dass in Jesus diese Gräben überwunden sind, diese Gräben zwischen uns und Gott, diese Gräben zwischen uns als Menschen. Und Jesus als das Fundament der Gemeinde zu haben, bedeutet ganz konkret, die Bereitschaft zu haben, alles, was wir haben, alles, was wir sind, alles, was wir glauben, alles, was wir tun, immer wieder daraufhin auf den Prüfstand zu stellen. Hilft es uns zu erkennen, was Jesus heute will und es umzusetzen? Hilft es, Jesus Freiraum zu geben, zu tun, was immer er will? Hilft es, sichtbar zu machen, dass wir Zugang zu Gott haben, dass die Gräben zwischen uns Menschen eingerissen sind, zugeschüttet sind? Und das Ding ist, das ist eine anstrengende Art, Gemeinde zu bauen. Das kostet richtig Kraft. Das führt uns immer wieder aus unserer Komfortzone raus. Keiner geht gerne aus der Komfortzone. Und es kann passieren, dass es uns alles kostet. Wenn wir Jesus alles hinlegen, laufen wir Gefahr, dass Jesus sagt, danke, ich nehm's. Aber der springende Punkt ist, wenn wir diese Bereitschaft haben, Jesus alles hinzulegen, uns unter Umständen von Jesus alles nehmen zu lassen, bin ich fest davon überzeugt, dass wir von Jesus so sehr viel mehr empfangen werden, als wir jemals aus uns selber raus schaffen und anbieten können. Ich bin überzeugt davon, das wird uns reinführen in echte Freiheit. Das wird uns reinführen in dieses Leben in Fülle, das Jesus uns verheißen hat. Ich bin überzeugt davon, wir werden dadurch was empfangen, was es so auf dieser Welt sonst nirgendwo gibt, was befriedigender ist, was schöner ist, was erfüllender ist als alles, was uns diese Welt zu bieten hat. Nicht nur irgendwann im Himmel, sondern auch schon hier in diesem Leben. Und dann wird auch die Welt erkennen, dass Gott uns was anbietet, was größer ist, also besser ist als alles, was die Welt anzubieten hat. Und so sehr das im Alltag die Herausforderung ist, ich glaube wirklich, es ist es wert, sich auf den Weg zu machen und Gemeinde auf diese anstrengende Art zu bauen, für alles, was Gott uns dadurch verheißen hat. Und alles, was noch weiter in der Predigtreihe kommt, baut auch ein Stück weit, es baut auf diesem Fundament auf. Deswegen ist es ja das Fundament. Und lasst uns dort einfach auf den Weg machen. Wie sieht die Gemeinde aus, die Jesus bauen möchte? Dazu die herzliche Einladung.